Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Eine Welt für sich? Nein. Ein ganzer Kosmos mit eigenen Regeln. Auf ihrem Weg in die Zukunft vertrauen die fast 9 Millionen Bewohner von Mexico City auf das Ritual, ganz wie ihre aztekischen Ahnen. Mehr als eine Stadt. Hören Sie eine Reportage von Jörg-Uwe Albig aus der April-Ausgabe von Geo Saison. Es liest Matthias Unger.
Wie hält man ein Universum in Gang? Bringt die Sonne auf den Weg, die Planeten zum Drehen, die Milchstraße in Fluss? Die alten Maya und Azteken hatten eine bündige Antwort auf solche Fragen. Das Ritual. Sie vertrauten auf die unerklärbare Macht symbolischen Handelns. Sie tanzten, rissen Fremden die Herzen aus dem Leib oder bohrten sich Agavenstacheln ins Fleisch, alles um den Lauf der Welten zu ordnen. Denn jede Bewegung auf der Erde hatte Folgen für den Kosmos. Wer beim Ballspiel die Kugel fallen ließ, verlor anschließend meist auch seinen Kopf. Schließlich hatte er die Sonne abstürzen lassen. Das mag für ein vergleichsweise geregeltes System wie das Universum noch ein wirksames Verfahren gewesen sein. Doch was macht man mit ungeordneten Systemen? Sagen wir, einem Stadtfladen mit über 20 Millionen Menschen, fast die Einwohnerzahl Australiens, aber auf einer 1000-mal kleineren Fläche? Wo 4 Millionen Autos die Straßen verstopfen und jedes Jahr 200.000 neue hinzukommen? Wo ein Großteil der Bewohner in illegalen, selbstgebauten Behausungen am Stadtrand lebt, wo Vulkane, Erdbeben und sumpfiger Boden regelmäßig die Fundamente ins Wanken bringen, sodass kaum noch ein Kirchturm gerade in den Smoghimmel ragt. Die Bewohner von Mexiko-Stadt haben auch auf diese Frage eine Antwort. Das Ritual. Warum sonst stehen überall in der Altstadt diese sandfarben uniformierten Drehorgelspieler, deren schrill verstimmten Versionen von Cielito Lindo niemand zuhört, wenn nicht, um durch ihr Kurbeln die Erdachse in Rotation zu halten? Und warum gehen bei der Lucha Libre, dem neuen Volkssport der Stadt, dreimal die Woche schwergewichtige Männer aufeinander los, obwohl der Sieger schon vorher feststeht, wenn nicht, um gleichnishaft den Kampf des Lichts gegen die Finsternis auszufechten? So wird jeden Dienstag, Freitag und Sonntag die Arena Mexico zum Schauplatz kultischer Ekstasen, wie die alten mexikanischen Herrscher, die gern unter Jaguar- oder Vogelmasken das Zeremoniell bestritten, verstecken auch hier die Kämpfer ihre Gesichter hinter bizarren Larven. Viele Zuschauer tun es ihnen gleich, ein Zeichen dafür, dass sie in den Athleten Stellvertreter sehen, Delegierte zum göttlichen Parlament. Bedienstete tragen Bier herbei, Chips, Sandwiches, Popcorn. Zwei Konferenciers in dunklen Anzügen schärfen dem Publikum die Bedeutung des Abends ein. Orfs Carmina Burana dröhnen durch den Saal und die Geweihten marschieren in die Arena, umtänzelt von 5 halbnackten, großbusigen Vestalinnen. Dann stehen, breitbeinig und lauernd, die ersten beiden Kämpfer im Ring. Der Ring. Ein umgrenzter Ort des Heiligen, wie der berühmte Stein der 5. Sonne, ausgestellt im Sala Mexica des großartigen Museo Nacional de Antropología im Chapultepec-Park. Jene kreisförmige Scheibe von 3,5 Meter Durchmesser, Abbild des aztekischen Kosmos, angeordnet um einen Sonnengott mit messerförmiger Zunge und Menschenherzen in den Klauen. Auch auf dieser Fläche kämpften vermutlich Gladiatoren. Und auch hier war der Ausgang vorherbestimmt, auch wenn heute, im erfreulichen Unterschied zu einst, der Verlierer nur noch symbolisch geopfert wird. Was die Zuschauer nicht von der Pflicht entbindet, ihren eigenen Beitrag zum Überleben der Sonne zu leisten. Wie ein antiker Chor verdammen sie die Vertreter des Bösen, schreien Müll, schreien Angsthase. Jeden gemimten Schlag vor die Brust, jeden zeremoniellen Tritt in Hintern oder Schritt, jede fingierte Würgedrehung zwischen den Seilen quittieren sie mit Stöhnen und Schmerzensschreien, als wären sie selbst getroffen. Oder mit Otro, Otro rufen, Zugabe, Zugabe. Ein schamanischer Initiationsritus, der die Teilnehmer für ein paar Stunden von Schafen in Wölfe verwandelt, wie jene nette alte Dame, die in der Arena Coliseo plötzlich dem stadtbekannten Installationskünstler Artemio Erzund wegen dessen Parteinahme für einen der Bösen ein herzhaftes »Verpiss dich, du Fettsack« entgegenfauchte und ihn mit einem Hühnerbein bewarf. Die Luchas, erläutert die pinkschöpfige Ali Guagua-Sängerin bei der Lesben-Latin-Band Cumbia Queers und bedingungsloser Lucha-Fan, sind unsere Form der Psychoanalyse. Doch sind nicht die Kämpfer vielleicht, ohne es zu wissen, auch Darsteller jenes uralten Welttheaters, das sich in der Architektur der bis zu 1900 Jahren alten Pyramiden von Teotihuacan verkörpert, 50 Kilometer nordöstlich der Stadt? Oder in den Resten des Templo Mayor, gleich neben dem Hauptplatz Zocalo, noch vor einem halben Jahrtausend nicht nur Zentrum der alten Aztekenhauptstadt Tenochtitlan, sondern des ganzen Universums? Pyramiden waren im alten Mexiko ja nicht einfach Gebäude, sondern Modelle des Kosmos, Spiegelbilder des Universums errichtet, um dessen Ordnung zu zementieren. So ist es kein Wunder, dass auch die moderne Basilika der Heiligen Jungfrau von Guadalupe die alte, zu klein gewordene Kirche nebenan 1976 nicht nur ersetzt, sondern auch in Richtung Pyramidenform korrigiert hat. Und egal, wie viele Millionen Pilger dort jährlich zur Madonna flehen, wie schmerzhaft Kohorten von Vätern mit Babys auf den Schultern ihr auf Knien entgegenrutschen, wie demütig die Gläubigen auf sinnreich konstruierten Rollbändern hinter dem Altar an ihrem Abbild vorbeigleiten und wie emsig die Geldzählmaschine am Opferstock tickt, noch immer ist der Verdacht nicht ausgeräumt, dass es sich bei der Jungfrau, die 1531 hier dem bekehrten Indio Juan Diego erschienen ist, in Wahrheit um die Aztekengöttin Tonantzin gehandelt hat. Und dass die Welt der Jaguarkrieger im Betonmeer der Ciudad de México weiterlebt. Denn die Zeit, das wissen die Mexikaner seit 3000 Jahren, vergeht nicht wirklich. Sie bewegt sich in Zyklen, wiederholt sich wie Sommer und Winter. Dabei kommt dann etwas heraus, was die Anthropologin Mariana Delgado Urzukunft nennt, ein Morgen, das aus dem Gestern schöpft. Das auf die neuen Fragen die alten Antworten findet, und so macht sich Mariana Delgado an einem Mittwochnachmittag auf die endlose Metro- und Busreise in die Vorstadt Nezahualcóyotl, kurz Nessa genannt, auf den Weg zum nächsten Ritual. Nessa ist ein raues Pflaster, das die Fräsers, die Erdbeeren, die gut situierten jungen Leute aus den besseren Stadtteilen zu Recht eher meiden. Doch es ist auch eine Hochburg der Sonidero-Musik. Jener in den harten Vierteln der Stadt gewachsenen Melange aus kolumbianischen, auf mexikanische Gemächlichkeit gedrosselten Cumbia-Rhythmen, aus Barrio-Großsprecherei und mächtigen Soundsystems, die, kaum beachtet von der Mainstream-Kultur, die Herzen der Armen erobert hat. Und heute ist Baile in Nessa. Ein Ritus, der es an Seltsamkeit mit jenen totonakischen Fruchtbarkeitszeremonien aufnehmen kann, bei denen junge Männer an Seilen kopfüber um einen Baumstamm kreisten. Fertighaus große Equipment-Trucks verstopfen die Straßen um Nessas Hauptplatz. Tausende Gläubige drängen sich zwischen den Lautsprechergebirgen. Dann legen die Sonideros los. Es ist ein Schauspiel göttlicher Hysterie. Jedes Stück wird nur für ein paar Takte angespielt, geht dann in ein neues über, ohne Rücksicht auf Genres. Aus Cumbia wird Salsa, aus Salsa Rock'n'Roll. Die Melodien, die das Schreddern überleben, ertrinken in tosenden Basswellen und dem unaufhaltsamen Redefluss der Sonideros, die meist andere Sonideros grüßen, andere Gangs, andere Barrios. Und wenn ihnen keiner mehr einfällt, legt ein Souffleur mit einem Zettel nach. Wo bleibt da die Musik? Wie kann man bei dem ganzen Gerede noch tanzen? Dazu braucht man eben, erklärt Mariana Delgado ungerührt, eine kräftige Seele wie unsere. Die meisten Besucher haben den Tanz ohnehin längst an Experten delegiert. Sie bilden nur beifällige Spaliere um die wenigen Könner, die inmitten der Menge in höherem Namen ihre akrobatischen Schritte und Schwünge vollführen. Und es tut dem allgemeinen Entzücken keinen Abbruch, dass diese Paare oft aus zwei Männern bestehen. Es ist ein Tanz der Erwählten, wie er schon bei Maya und Azteken, stellvertretend für die ganze Gemeinschaft, die Dinge ins Lot brachte. Ein heroischer Tanz, für den die Könige und Würdenträger des alten Mexikos sich mittels Aderlass in Ekstase brachten, was heute das Marihuana besorgt, dessen Schwaden zäh über dem Festplatz liegen. Vielleicht ist es gerade die Strenge des wiederentdeckten Rituals, die jenen weichen Umgangsformen Raum gibt, die den harten Alltag von Mexiko-Stadt erträglich machen. Auch wenn das Verbrechen trotz Auslagerung des Drogenkrieges in die Provinz beileibe nicht versiegt ist. In der Metro bietet man selbst im Feierabendgedränge grundsätzlich älteren Damen einen Sitzplatz an, sagt artlich Salut, wenn jemand niest, und Gracias, wenn einer der fliegenden Händler einem ein überflüssiges Filzstift-Set oder ein vegetarisches Kochbuch für 10 Pesos anbietet. Bei 20 Millionen Menschen auf so engem Raum sollte man Aggressionen erwarten, sagt der Electro-Cumbia-DJ Sonido Martinez, der regelmäßig ganz Lateinamerika nach seltenen Platten durchpirscht. Doch im Vergleich zu Buenos Aires oder Sao Paulo sind die Leute unglaublich freundlich, höflich und warmherzig. Nicht einmal die Polizisten strahlen hier die nervöse Energie aus, die sie woanders haben. Wohl nirgendwo auf der Welt wird so viel und so ausdauernd geküsst wie in den Straßen, Parks und öffentlichen Verkehrsmitteln von Mexiko-Stadt. Selbst im Macho-Reservat der Lucha Libre hat es der schwule Fighter Maximo, der seine Gegner mit Küssen zur Strecke bringt, auf diese Weise zum Publikumsliebling gebracht. Und aus den Lautsprechern vor einem Elektronikgeschäft an der Eche Central Lázaro Cárdenas dröhnt ein Mariachi-Schlager, der aztekische Blut, Runst und postkoloniale Zärtlichkeit überzeugend auf einen Nenner bringt: Töte sie mit einer Überdosis Liebe. Sind die alten Götter noch am Leben? Die Azteken haben die ersten Weißen in ihrem Land für Abgesandte des Kriegsgotts Quetzalcoatl gehalten, sagt Mariana Delgado zwei Tage nach dem Baile im Restaurant Los Girasoles, wo Ameisenlarven aller Azteker auf der Speisekarte stehen. Sie nippt am Mezcal und beißt in den mit Salz und zermahlenen Würmern bestreuten Strunk der Chicama-Knolle. Nun, sagt sie, heute warten wir immer noch auf Quetzalcoatl. Und so ist es vielleicht auch kein blindes Wehen des Zeitgeists, sondern nur ein weiterer Umlauf im uralten 52-Jahre-Zyklus des präkolumbianischen Kalenders, wenn Mariana nach dem Essen im Mexicano an der neuen Hipstermeile Calle Regina im historischen Zentrum einen Glaskübel Pulque bestellt. Jenen trüben, leicht säuerlichen Trank aus fermentiertem Agavensaft, der neuerdings wieder den Geschmack der Hauptstädter betört. Schließlich sind seit der letzten Pulque-Mode ziemlich genau zwei Umdrehungen ins Land gegangen. Nach der Revolution von 1910 war er als bäuerisch verpönt, sagt Mariana, und als unhygienisch. Man kann ihn nur frisch vom Fass trinken, aber nicht haltbar machen und auf Flaschen ziehen. Jetzt aber überlassen sich auch die Fresas in den schick renovierten Vierteln Roma und Condesa mit ihren Edelitalienern, Yoga-Studios und Straßencafés wieder dem alten aztekischen Stoff. Frönen im Kult der Zenzontotochtin, der 400 Kaninchengötter, die nicht nur für den Mondschein, sondern auch für den Pulque-Rausch zuständig sind. Auch die Gourmets schwören nach Jahren frankophiler Genüsse wieder auf Zutaten aus prähispanischer Zeit, auf Tortillas mit gerösteten Heuschrecken, auf Ravioli mit Huitlacoche, dem maisbeulenbrandbefallenen Körnern, auf mit Bohnenpüree gefüllte Zucchiniblüten. Und so war es vielleicht weniger ein Akt der Aufklärung als eine Rückkehr zum präkolumbianischen Naturkult, als vor wenigen Jahren unter dem linken Bürgermeister Marcelo Ebrard auch der ökologische Gedanke wieder auflebte. Als die Stadtverwaltung die größte Müllkippe der Welt dicht machte, Parks renovierte, die Prachtstraße Reforma sonntags für Autofahrer sperrte und einen kostenlosen Fahrradverleih einrichtete. Und als vor rund 3 Jahren, wie die Industriedesignerin Andrea Ortega berichtet, ein Boom von Urban Gardening die Stadt ergriff. Sie selbst hat auf dem Dach einer ehemaligen Mundschutzfabrik im rauen Innenstadtbarrio La Merced Apfelbäume und Beete mit Salat, Brokkoli und Kräutern angepflanzt. Der Garten, Teil einer Stadtteilinitiative, die sie zusammen mit einer Handvoll Gleichgesinnter betreibt, beliefert nicht nur umliegende Restaurants, sondern soll auch die Nachbarn zu grünem Gemeinsinn erziehen. In den Kanälen des südlichen Vororts Xochimilco, den Überresten des Riesensees, der hier einst die Aztekenmetropole Tenochtitlan umgab, arbeiten die Biologin Laura Villagran und der ehemalige Bankangestellte Ricardo Rodriguez seit 6 Jahren an einem Revival des präkolumbianischen Ökolandbaus. Schon vor 2000 Jahren, sagt Rodriguez, hätten hier die Tolteken auf Chinampas, künstlichen Inseln im seichten Seewasser, Obst und Gemüse gezogen. Denn auf diesen fruchtbaren Böden, zusammengestaucht aus Schlamm, Pflanzenresten und Holzbefestigung, gedeihen 4 Ernten im Jahr, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. In einem der blau-gelb-rot gestrichenen Trecinera-Kähne, die sonst Ausflugsgesellschaften über die Kanäle tragen, gleitet Rodriguez durch den Archipel seiner Sehnsucht, schwebt zwischen Ufern hindurch, vorbei an Wolken weißer Schmetterlinge, an Teichhühnern, Reihern und Pelikanen, die auf Pfählen hocken. Und an den gebückten Rücken der Bauern, die hier wieder, wie zu Zeiten Montezumas, den Salat, die Brokkoli und den Koriander hegen, die Rodriguez-Kooperative dann auf den Markt von Xochimilco und im Internet vertreibt. Steht Quetzalcoatl, der Gott der gefiederten Schlange, vielleicht schon kurz vor der Rückkehr? Ein Blick von der Aussichtsplattform am 44. Stock des Torre Latinoamericana verrät kein Zeichen am Horizont. Nur die Steppe aus Häusern, eingefasst von dunstbleichen Bergen. Doch dann fällt der Blick auf die fast bewegungslosen Autokarawanen auf den Ausfallstraßen, auf dem Paseo de la Reforma und der Avenida Insurgentes. Und so viel ist klar. Auch wenn der Gott noch auf sich warten lässt, die Schlangen sind schon mal da.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.